Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Julia Jäckel war eine der mächtigsten Medienmanagerinnen Deutschlands. Sie war CEO von Gruner + Jahr und inzwischen ist sie als Aufsichtsrätin globaler Konzerne und auch als Beirätin aktiv. Und sie will, dass unser Staat endlich wieder besser funktioniert. Sie ist eine von vier Mitgliedern der Initiative für einen handlungsfähigen Staat und darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Schön, dass du Zeit hast, liebe Julia.
Hallo Julia.
Hallo ihr zwei. Hallo Sandra, hallo Uli.
Julia, wie kommt man von der bunten Medienwelt auf die Idee, sich mit dieser spröden Materie Staatsmodernisierung zu befassen? Ist das eine Midlife-Crisis oder die Lust auf eine Mission Impossible?
Also ich glaube, Uli, es ist fast wahrscheinlich ein ganz banales Verantwortungsgefühl. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, eine ganze Menge gelernt. Vielleicht kann ich auch das ein oder andere. Und so haben sich ein paar Menschen zusammengetan. Und zwar ein paar, wie ich finde, wunderbare Menschen. Thomas de Maizière, Peer Steinbrück, Andreas Voskuhle und ich. Und wir haben uns einfach die Frage gestellt oder erstmal konstatiert, dass 70% der Bürgerinnen und Bürger unseren Staat aktuell für überfordert halten. Und ich glaube, jeder von uns, von den Zuhörern auch, kennt Geschichten, Erlebnisse dazu, er sagt, das kann doch alles gar nicht so sein. Nun gibt es aber dummerweise eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Vertrauen in das Funktionieren des Staates und dem Vertrauen in die Demokratie selbst. Und deshalb glauben wir, es ist so wichtig, sich mit diesem Thema nicht nur an der Oberfläche zu beschäftigen, sondern in die Tiefe zu gehen. Und wir sagen, wir gehen in den Maschinenraum des Staates, um wirklich zu gucken, was die Gelingensbedingungen, so nennen wir das, für Politik im Allgemeinen sein können. Denn wir müssen einfach mal feststellen, ich glaube, das wissen auch alle, die hier zuhören, dass wir eigentlich über Jahrzehnte strukturell uns in diesem Land nicht genügend verändert haben, obwohl die Welt da draußen sich so massiv verändert hat. Also das Thema Digital, KI und so weiter ist sowieso klar, aber auch die ganze, ich sag mal, sicherheitspolitische Gemengelage. Wir kommen einfach nicht mehr hinterher. Und da haben wir gesagt, wir tun uns zusammen. Der Bundespräsident ist unser Schirmherr. Wir haben 54 Expertinnen und Experten, insbesondere aus der Praxis, die uns beraten und geholfen haben. Ja, und eigentlich wollten wir im Herbst diesen Jahres fertig sein. Und dann änderte sich die Welt doch dramatisch. Die Regierung brach zusammen, es gab Neuwahlen und so weiter. Trump, ich glaube, wir wissen alle, was passiert ist. Insofern war klar, wir können nicht im Herbst kommen, sondern wir mussten mit unseren Empfehlungen viel früher kommen. Wir mussten viel schneller arbeiten, viel intensiver. Uns wirklich mit der Art, wie wir hier politisch zusammenarbeiten in diesem Land, wie auch Verwaltung funktioniert, uns damit im Grundlegend zu beschäftigen.
Wie sehen konkret Ihre Arbeitsprozesse aus und wie erfolgt dann die Umsetzung durch die Politik?
Also erstmal haben wir intensiv gearbeitet, ich kann es nicht anders sagen, mithilfe der Arbeitsgruppen, aber dann zuallererst natürlich auch wir alleine. Wir vier sind die Autoren dieses Textes, wir sind auch allein verantwortlich. Also wir können auch keinen, ich sag mal, mit verhaften für den einen oder anderen. Wir haben aber wirklich gemeinsam getextet und haben am Ende 30 Vorschläge dem Bundespräsidenten vorgeschlagen. Und jetzt zu deiner Frage, wie die Umsetzung ist. Und das muss ich sagen, ist eigentlich das, wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, aber das ist doch das Befriedigende im Moment hieran, dass die Politik, insbesondere die aktiven politischen Akteure, intensiv zugehört haben. Insbesondere das Team Merz, das Team Klingbeil zusammen, sich zusammengetan, zusammen 2 Stunden mit uns zusammengesetzt. Das Team Staatsreform, also die AG Staatsreform in den Koalitionsverhandlungen, sich intensiv mit uns beschäftigt. Und ich muss wirklich sagen, das Überraschende ist, wie intensiv sich eigentlich die Details unserer Vorschläge, nicht alles, aber doch eine ganze Menge, in dem Koalitionsvertrag wiederfinden, zum Teil wörtlich. So, und jetzt muss es natürlich von Papier in die wirklich praktische Umsetzung kommen. Und nun finde ich es erstmal sehr, sehr gut, dass wir ein Ministerium für Digitalisierung oder Digitales und Staatsmodernisierung haben. Das waren wir, die das vorgeschlagen haben. Ich glaube, der ein oder anderen hat das überrascht. Aber eben umso besser ist es, dass das jetzt, wie soll ich sagen, zu einem großen Thema ist. Das Thema Staatsreform hat es in die Präambel des Koalitionsvertrages geschafft. Denn ich glaube wirklich, jeder hat eigentlich verstanden, jeder Politiker weiß, dass wir in Deutschland ein paar Dinge anders machen müssen. Stichwort auch unser föderales Miteinander. Wir müssen uns an einigen Stellen einfach etwas neu sortieren und uns grundlegend verändern, damit einfach Politik im Allgemeinen gelingen kann. Und die Leute wollen ja wirklich im Alltag Veränderungen spüren. Daran wird am Ende der Erfolg jeder Koalition sich bemessen.
Aber jetzt steht es im Koalitionsvertrag, eure 30 Punkte hast du genannt. Aber das Problem ist ja häufig, das in die Praxis zu bringen. Warum sollte das jetzt in diesem Fall ausgerechnet jetzt gelingen? Weil Pläne gibt es ja zuhauf.
Ja, das stimmt. Aber also erstens gibt es, glaube ich, nicht, das kann ich schon in vollem Selbstbewusstsein sagen, ein so umfassendes Werk, das auch so sehr in die Tiefe geht. Wir gehen ja vom Thema Sicherheit und Resilienz über Bildung, über digitalen Staat bis zum föderalen Miteinander. Also die Breite ist schon groß, aber ich glaube, ich darf auch sagen, die gewisse Tiefe. Es ist ein sehr, wer das noch nicht gelesen hat, es ist schon sehr technisch. Also es ist schon harter Tobak. So dass es, also deshalb liegt es in diese Form vielleicht so noch nicht vor, aber richtig ist, Uli, wir profitieren davon, und da hast du total recht, von vielen guten, schlauen Gedanken, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, die aber in Wahrheit in den Schubladen verschwanden. Und das zu deiner Frage, warum das jetzt anders ist. Ich glaube, manchmal müssen die Zeit reif sein für etwas. Und das ist im Moment so. Das ganze innenpolitische Durcheinander, in dem wir uns zumindest gerade noch bewegt haben, das Erstarken der AfD, aber natürlich auch die sicherheitspolitischen, ich sag mal tektonischen Verschiebungen, die haben doch allen klar gemacht, dass wir auf uns alleine gestellt sind und dass wir ein paar Dinge wirklich anpacken müssen, damit wir besser werden. Denn ich muss das in der Härte vielleicht nochmal wiederholen. Der Blick auf unsere Infrastruktur ist, glaube ich, jedem klar. In Schulrankings rutschen wir grundsätzlich, also im Moment regelmäßig ab. Wir sind nicht wirklich verteidigungsfähig. Wir sind digital als Staat abgehängt. Unsere Sozialsysteme sind wirklich nicht effizient und effektiv organisiert. Und wie unsere Wirtschaft im Moment dasteht, das wissen die Hörerinnen und Hörer von NTV und RTL auch. Insofern ist das schon besorgniserregend. Und gleichzeitig kann das Land ja was. Wir können ja was. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, oder wir, meine Vorfahren, unsere Vorfahren, haben was Fantastisches geschaffen. Wir haben eine Wiedervereinigung vielleicht nicht zu Ende gebracht, aber das erstmal geschafft. Und in diesem Fall muss man sagen, Gerd Schröder hat eine Agenda 2010 implementiert, auch wenn es ihn selbst darüber weggefickt hat. Aber es ist nicht so, dass wir hier nichts können. Und ich spüre schon überall die Lust der Leute, dass hier was nach vorne geht und auch eine gewisse Fähigkeit, das traue ich uns Deutschen zu, dass wir auch an die eigene Nase uns fassen, weil unsere Vorschläge, wir sind jetzt noch gar nicht in die Details gegangen, aber die Vorschläge haben auch was mit uns selbst zu tun. Es hat was damit zu tun, dass wir nicht immer den Staat für jedes Risiko verantwortlich machen können oder dass wir in jedem Fall überall auf Einzelfallgerechtigkeit bei jeder Gesetzgebung und Anwendung von Bürokratie pochen. Vielleicht brauchen wir mal Pauschalierungen und so weiter. Also es hat auch was mit uns zu tun. Und ich glaube, da ist der Moment reif. Jetzt habe ich etwas ausgeholt, aber ich glaube, es ist wichtig.
Ja, aber wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht, dann ist das ja mitunter unbequem. Wie war denn so das Echo gegenüber eurer Gruppe aus der Bürokratie zum Beispiel, also von Bürokraten, von Beamten, von Menschen, die das System seit Jahrzehnten am Laufen halten?
Also es gibt erstmal ganz viele, ich sag das mal, Modernisierer im weiteren Sinne in unserem Staatswesen, die eigentlich genau wissen, dass Dinge anders laufen müssen und auch einmal anders machen kann. Und die haben uns natürlich wahnsinnig applaudiert, aber auch viele, ich sag mal, an den Schlüsselstellen, Schaltstellen unseres Landes haben gesagt, ja, das, was ihr sagt, ist richtig. Und ich will mal ein Beispiel herausnehmen. Insbesondere haben wir sehr gutes Feedback bekommen von, ich sag mal, bedeutenden Ministerpräsidenten, der Länder. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir in unserem Papier an einigen Stellen schon dringend darauf hinweisen, dass auch Bundesländer durchaus an einigen Stellen Macht abgeben müssten, damit Dinge besser laufen. Das hört ja nicht jeder gern. Aber doch viele der handelnden Akteure haben gesagt, doch, das stimmt schon. Ihr habt recht. Und sind da sehr konstruktiv mit umgegangen. Ja, das hat mich wirklich, muss ich sagen, in dieser Form überrascht und ich will auch nicht verhehlen, dass es mich auch motiviert hat.
Im Grunde genommen ist das ja eine Makro-Reorganisation, Restrukturierung von oben. Ich komme gerade aus Deutschland, habe mit vielen CEOs gesprochen. Ich war doch etwas überrascht, wie besorgt die sind, als eines der Risiken, das sie in Betracht ziehen, dass das Land weiter nach rechts rutscht und dass sich internationale Koalitionen bilden, nicht zuletzt mit Donald Trump und Elon Musk. Wie groß schätzt du dieses Risiko ein?
Also, das Risiko des, ich sag mal, des weiteren Erstarkens der AfD ist nun wirklich zweifelsohne da. Und deshalb wollen wir diese Themen, die wir hier ansprechen, genau nicht der AfD überlassen. Also Stichwort Staatsversagen, das Wort benutzen wir nicht. Wir sagen, dass ein Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates angeknackst ist und nicht da ist, wo es sein sollte. Aber wir glauben schon, dass du Dinge jetzt anpacken musst und dass es wirklich ernst ist. Aber Sandra, es ist nicht ganz eine Reorganisation, wie du sagst, von oben. Also erstmal, wir sind jetzt auch nicht von oben, wir sind irgendwie im weiteren Sinne ja auch Bürger. Und wir sind eine Eigeninitiative, ist eigentlich ulkig, muss man ja mal sagen. Natürlich von Menschen, die irgendwie eine gewisse Vita haben, aber es ist ja nicht der Heilige Geist, der über uns gekommen ist oder irgendjemand, der uns beauftragt hat, sondern wir haben uns selbst beauftragt. Und das Zweite ist, in diesen Arbeitsgruppen, die wirklich wichtig für uns waren, haben wir Wert drauf gelegt, dass dort Praktiker sind. Und Praktiker heißt eine Schuldirektorin aus Ostdeutschland. Es heißt ein Bürgermeister von Weiden in der Oberpfalz. Oder Leute, die wirklich an der, ich sag mal, im Alltag mit den Themen, die wir diskutieren, wirklich zu tun haben und dort einfach kompetent sind. Das war wichtig. Ja, aber ich glaube schon, dass der Handlungsdruck enorm ist, wie du das gerade sagst. Und die Antwort kann eben nicht so leicht sein, wie es Elon Musk in Amerika irgendwie propagiert mit Donald Trump, wo man ja sagen muss, da scheint ja eine Art Kleptokratie inzwischen am Start zu sein. Also ich sag mal, Milliardäre, die sich den Staat so zurechtbiegen, das sieht am Ende, ja, es zu ihrem persönlichen Nutzen ist. Das ist ja wirklich, wissen wir ja alle, das ist ja irgendwie unvorstellbar. Man muss es aber immer wieder aussprechen. Und deshalb gehen wir schon etwas, ich sag mal, zarter vor. Wir finden per se, Bürokratie ist auch kein Schimpfwort, sondern das kann etwas Gutes sein oder es ist etwas Gutes. Verlässlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, jeder wird gleich behandelt und all diese Dinge. Nur diese überbordende Bürokratie, die wir haben, ist eigentlich völlig irre. Und das will ich noch einmal sagen. Ich glaube, ich merke schon, wir wollen nicht in alle Details unserer Vorschläge rein, glaube ich. Aber einen Überbegriff, würde ich euch gerne noch mitgeben. Wir glauben, dass das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch unser ganzes Papier, dass wir schon einen neuen Ansatz des Staates im Verhältnis zu seinen Bürgern und Unternehmen brauchen. Nämlich, wir glauben, dass ein starker Staat am Ende seinen Bürgern mit einem Vertrauensvorschuss begegnen sollte und dass wir weg müssen von einer Misstrauens- und hin zu einer Vertrauenskultur, statt die Leute mit Berichts- und Dokumentationspflichten zu überziehen. Da haben wir uns einfach verdribbelt und wir finden grundsätzlich, dass der Staat stärker durchaus mit Stichproben arbeiten kann und am Ende bei Missbrauch stärker sanktionieren kann, aber erstmal vertrauen sollte. Und das ist schon ein sehr grundlegendes Veränderung im Staatsverständnis, würde ich sagen.
Ja, mit von oben meinte ich eher konzeptionell aus der 10.000-Foot-Perspektive. Aber kommen wir mal zu einem konkreten Punkt, weil ich viele Trends beobachte in Deutschland und Europa, die hier zur Wahl von Donald Trump geführt haben, nämlich zuvörderst auch das Thema Migration. Ich empfinde das immer noch als eine ganz heiße Kartoffel. Mein Vater kommt aus dem Iran, hat Migrationshintergrund. Ich selbst habe Migrationshintergrund. Wenn ich das Thema anspreche, habe ich immer noch das Gefühl, dass die Leute Angst haben, sich konkret dazu zu äußern und öffentlich das zu sagen, was sie vielleicht hinter verschlossenen Türen sagen würden. Habt ihr das auch zum Thema gemacht und was sind da eure Vorschläge?
Wir haben uns erstmal grundsätzlich nicht mit dem, was wir Policy nennen, beschäftigt. Also ich sag mal Parteiprogrammatik. Sondern wir haben gesagt, wir beschäftigen uns mit den Strukturen des Staatswesens. Das ist also ein anderer Beschäftigungsfokus als das, was du im Blick hast. Trotzdem aber gehört dazu auch zu deiner Frage die Funktionsfähigkeit des Staates. Wenn du zum Beispiel, ich sag mal, illegale Migration nicht willst, oder wenn du auch, dann musst du auch in der Lage sein, erfolgreich abschieben zu können. Solche, die vielleicht Straftaten begangen haben, etc. Dazu sagen wir etwas. Denn da, jetzt kommen wir wieder zu den Strukturfragen, da überfordern wir zum Teil Kommunen und zum Teil auch die Bundesländer, die am Ende, wenn du einen straftätigen, fälligen Migranten zum Beispiel abschieben willst, du musst ja Papiere in, ich sag jetzt mal, Afghanistan oder wo auch immer organisieren. Dahinter verbergen sich Visa zum Teil, extrem komplexe Prozesse. Und das nehmen wir mal als konkretes Beispiel. Da haben wir gesagt, das muss gebündelt werden auf Bundesebene, um das schlicht und ergreifend kompetenter steuern zu können. So, das zu deiner Frage. Aber nochmal, wir gehen nicht in die grundsätzliche Frage der Policy, was jetzt richtig oder falsch ist. Dazu haben wir alle unsere persönlichen Meinungen. Aber wir glauben, dass der Staat in der Lage sein muss, das, was er für richtig hält, dann aber auch erfolgreich umzusetzen. Und da setzen wir an.
Wie lange braucht diese Umsetzung aus eurer Sicht? Also wenn ihr diese 30 Punkte herausgearbeitet habt, wie lange dauert das, bis das Realität werden kann?
Also erstmal muss man sagen, dass es jetzt ein solches Ministerium gibt, ist ein gewaltiges Zeichen. Das ist schon mal toll. Ein Ministerium, das es so in dieser Form nicht gab. Ich war gerade am Freitag dort zu Besuch bei dem neuen Minister. Das kann ich, glaube ich, sagen. Und das ist witzig zu sehen, ein Ministerium, das im Entstehen ist. Mit Kartons, mit, ist ein bisschen wie ein Start-up. Das finde ich schon mal gut. So, ich glaube, ein paar Dinge, Uli, gehen schnell. Die kann man recht flott anpacken. Ich würde mal sagen, gerade im digitalen Staat haben wir ein paar Vorschläge gemacht, wo du halbwegs schnell jetzt ran kannst. Und dann gibt's solche Dinge, gerade die kulturellen Veränderungen in der Verwaltung. Wir schlagen zum Beispiel vor, dass wir mehr mit, ich sag mal, sogenannten Abweichungsregeln und Experimentierklauseln bei Gesetzen agieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch.
Was ist das genau?
Na, also eine Abweichungsregel ist oder eine Abweichungskompetenz ist, dass unter bestimmten zu definierenden Umständen du als, ich sag mal, Gemeindeverantwortlicher, oder Mitglied der Kommunalverwaltung die Möglichkeit hast, von einem, ich sag mal, Bundesrecht oder gar Landesrecht abzuweichen, wenn, ich sag mal, Common Sense dasteht. Ich nehme mal jetzt ein wirklich triviales Beispiel. Du bist verantwortlich auf der Kommune für die Organisation einer Kita. Es gibt eine Regel, dass pro Kita nur 20 Kinder sozusagen von einer Kraft sozusagen versorgt werden. Wenn es 21 sind, musst du eine neue Gruppe aufmachen. So, jetzt gibt's aber mal die Möglichkeit, wo du sagst, mein Gott, ich habe aber keine zweite Kraft, die mir hier helfen kann. Was mache ich denn jetzt mit einem Kind? Soll ich jetzt irgendwie, wie soll ich das lösen? Da sagt ja jeder normale Mensch, okay, Augen zu und durch, dann sind es halt in diesem Fall 21. Das ist jetzt ein sehr triviales Beispiel, was aber der Verwaltungsverantwortliche heute nicht darf. Es ist einfach nicht gesetzeskonform. Und hier sagen wir, es muss Möglichkeiten der Abweichung geben. Und da gibt es sehr, das, was ich jetzt so trivial formuliere, da gibt es wirklich ausführliche, ich sag mal, juristische Texte, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, die Vorschläge dazu machen. Da gibt es also einen Instrumentenkasten. Dazu aber brauchst du eine, ich sag mal, natürlich auch eine gewisse kulturelle Veränderung. Brauchst du Menschen, die Lust haben, mit einer solchen Verantwortung überhaupt umzugehen, die da auch in der Lage sind und diese Freiraum auch wollen. Also da gehören zwei zueinander sozusagen. Und das ist zu der Frage, Uli, wie lang das dauert. Das geht natürlich nicht über Nacht. Das ist ein dickes Brett. Und andere Dinge, die wir erwähnt haben, wo du zum Beispiel, ich sag mal, im Miteinander des Bundes und der Länder im Digitalen. Da haben wir auch Vorschläge dazu gemacht, um die Dinge schlicht und ergreifend geschmeidiger zu machen, um zu verhindern, dass dieser digitale Flickenteppich, den wir heute haben, jede Gemeinde baut sich ihre eigene digitale Infrastruktur selbst. Das macht in der digitalen Welt, das wisst ihr alle, ja nun wirklich keinen Sinn. Gewisse Dinge müssen auf einer Bundesebene angeboten werden, solche Dinge, die skalierbar sind, klare Fallzahlen, wo du keine, sag mal, unmittelbare Betreuung vor Ort brauchst, also Führerscheinwesen, Meldewesen, Kfz-Anmeldung und so weiter. Das darf der Bund aber heute gar nicht anbieten. Er hat nicht die, also ehrlicherweise, er kann es nicht, weil er es nicht kann, aber er hat auch nicht die Kompetenz. Dahinter verbirgt sich eine Grundgesetzänderung. Und auch bei den Themen, Vorschlägen, die wir gemacht haben zur Sicherheitsarchitektur, unsere Sicherheitsarchitektur, die aus den 50er, 60er Jahren stammt, wo die Welt eine andere war, auch dahinter verbergen sich Grundgesetzänderungen. Und das kannst du jetzt als ein, ich sag mal, großes Staatsreformpaket angehen. Oder Du gehst häppchenweise Stück für Stück vor. Das ist am Ende eine Frage der Politik, die das entscheiden muss, was cleverer ist. Mein persönliches Gefühl wäre, dass die Abschichtung in Schritt für Schritt, wir lösen die Dinge Step by Step, der vernünftigere Weg sein könnte. Aber dafür gibt's, das sollen wirklich andere entscheiden. Es gibt Profis, die damit sich Tag ein, Tag aus beschäftigen können.
Donald Trump hat einen Wirtschaftskrieg angefacht mit Europa. Wie groß siehst du das Risiko eines Tech-Krieges? Ich bekomme auch mit Bedenken von Europa, die sagen, wir wollen uns nicht ausliefern mit unseren Daten in amerikanischen Clouds. Wir brauchen unsere eigenen Clouds, unsere eigenen Satelliten, unsere eigenen Tech-Systeme. Wir erinnern uns, J.D. Vance hat ja mal gedroht, wenn ihr Elon Musk zu sehr reguliert, dann fahren wir unsere Mittel in der NATO für die Verteidigung zurück. Ist das realistisch für Europa zu denken, wir können uns wahrscheinlich über längere Zeit, aber wir können uns unabhängig machen von den USA?
Ja, Sandra, das ist wirklich kein einfaches Thema. Und ich will auch transparent machen. Ich bin Mitglied im European Advisory Board von Google Cloud und auch in einigen anderen Aufsichtsräten global aktiver Unternehmen tätig. Insofern habe ich vielleicht einen ganz guten Blick auf die Dinge und habe natürlich als Medienmanagerin, muss ich sagen, eine lange und schwierige, komplexe Geschichte mit den Plattformen hinter mir, wenn ich denn sie mal so verallgemeinern kann. Und in dieser Zeit bin ich wirklich zu der Überzeugung gekommen, dass wir in Europa keine Chance haben, wirklich keine Chance im Rennen um Cloud-Kapazität, um Compute-Power. Da geht's wirklich um Menge und Masse und damit natürlich auch in dem weiteren Rennen um KI. Die großen Hyperscaler, wie man sie ja nennt, die investieren einfach Milliarden um Milliarden in einen Abstand, der ohnehin zu uns Europäern schon so gigantisch ist. Das schaffen wir einfach nicht mehr. Bei Cybersecurity ist das übrigens ganz ähnlich. Insofern muss ich sagen, bin ich bis vor kurzem fest davon überzeugt gewesen, dass der Zug abgefahren ist und dass wir stattdessen gute Partnerschaften, so gut es geht, suchen müssen. So. Allerdings irritieren mich die aktuellen Ereignisse enorm, wirklich enorm. Ein kleines Beispiel, vielleicht kennt ihr das schon, aber vielleicht auch nicht. Gerade wurde ja der Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, ihm wurden von Microsoft seine Outlook-Accounts, sein E-Mail-Account abgedreht von Microsoft und der gesamte Service-Support für den gesamten Gerichtshof in Den Haag eingeschränkt. Warum? Weil der Gerichtshof ja vor einer Weile einen Haftbefehl gegen den israelischen Premier Netanyahu erlassen hat. Das passte Donald Trump nicht. Der überzog das Gericht mit Sanktionen. Und nun musste sich Microsoft entscheiden. So muss ich es wohl interpretieren. Und hat sich in diesem Fall deutlich für Trump entschieden und gegen die Erfüllung seiner Verträge, seiner Serviceverträge mit dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und das ist wirklich unglaublich. Ich kann es nicht anders formulieren. Das hätte ich mir in dieser Form so schnell nicht vorstellen können. Das will ich so deutlich sagen. Insofern nochmal zurück zu deiner Frage, Sandra. Ich glaube, wir müssen angesichts der aktuellen Weltlage, die sich ja weiter zugespitzt hat, wirklich alles daran setzen, digital weniger unsouverän zu werden. So will ich es mal vorsichtig formulieren. Ob uns eine wirkliche Souveränität gelingt oder ob das nicht viel zu spät ist, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber wir müssen uns in jedem Fall jetzt auf den Weg machen.
Wie sehr ist das eine Frage nur des Geldes und wie viel der Expertise? Weil bis vor kurzem hat Amerika ja alle Fachkräfte oder alle Startup-Gründer, die erfolgreich waren mit ihrer riesen Geldmaschine, man muss auch sagen, mit dem attraktiven Innovationsumfeld im Silicon Valley, abgesaugt. Das ändert sich ja wahrscheinlich gerade. Ist das eine realistische Möglichkeit für Europa, Talent auch nicht nur mit Geld, sondern auch aus Überzeugung abzuwerben nach Europa?
Ich glaube, es ist eine gewaltige Chance, Sandra, wenn auch wir hier jetzt ein paar Dinge strukturell richtig machen. Also es hilft ja nicht nur zu sagen, welcome, liebe Wissenschaftler, sondern es gehört auch dazu, dass ich ein unbürokratisches Willkommen für die Familienangehörigen anbiete, dass ich gute Funds habe, also dass sie genug Geld bekommen, etc. Aber ich glaube, es ist eine gewaltige Chance. Ich meine, die gesamte, also was soll ich sagen, wenn wir uns die, ich habe selbst dort an einer tollen Uni in Amerika studiert, wenn wir uns heute die Ivy League angucken, Die große Wissenschaft dort basiert zum Teil auf deutschen Wissenschaftlern, die im Kontext der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ausgewandert sind oder auswandern mussten. Und heute haben wir schon eine Chance, uns als Willkommensanker, so will ich es mal sagen, für großartige Wissenschaftler zu präsentieren. Aber dazu müssen wir wirklich auch eine Menge machen. Auch unsere Hochschulen sind in Teilen, muss ich sagen, überbürokratisiert. Wenn wir uns die Wettbewerbsprozesse um Exzellenzcluster etc. angucken, was sich dahinter im Moment für, ich will es mir nur in einfachen Worten mal sagen, ein Gewese verbirgt, das ist gewaltig. Auch da müssen wir ran. Aber es ist eine Riesenchance für uns, einfach tolle Leute anzuziehen. Das ist richtig.
Du hast an der Harvard-Universität studiert. Du bist wahrscheinlich im Alumni-Netzwerk tätig auch. Gestern hat Donald Trump gesagt, die hätten über 30% Foreign Students, was die Zahl stimmt nicht, aber egal, das sei zu viel. Er hatte grundsätzlich nichts dagegen, aber man sieht, er will fremde, ausländische Studenten aus dem Land raushalten. Und die, die jetzt noch da sind, die haben natürlich Sorgen im Hinblick auf ihre Abschlüsse. Aber man sieht die Tendenz, dass sie sagen, okay, wir wollen hier auch nicht bleiben, weil es ist uns viel zu gefährlich.
Ja, ich finde das, was soll ich sagen? Du hast absolut recht. Ich habe dort studiert. Es war für mich lebensverändernd. Ich habe durch diese wunderbaren Menschen in Amerika einfach einen anderen Blick auf die Welt bekommen. Ich wäre heute rausgekickt worden wahrscheinlich, das muss man so mal sagen. Oder ich hätte dort nicht mehr studieren können. Und damit, ich glaube, schneidet sich Amerika wirklich ins eigene Fleisch. Vor allen Dingen das Lernen mit anderen, auch ehrlicherweise mit Chinesinnen und Chinesen. Also das Profitieren von wirklich schlauen Leuten auf der Welt, das hat Amerika so erfolgreich gemacht, diese Offenheit. Und ich glaube, das wird sich perspektivisch rächen. Aber unmittelbar ist es einfach unfassbar. Das kannst du nicht anders sagen.
Lässt sich dieser Vertrauensschaden, der da gerade entsteht, lässt sich der mal wieder kitten? Glaubst du, wenn Trump irgendwann mal nicht mehr Präsident ist, dass dann wieder alles gut wird oder wirkt das denn nicht nach?
Gute Frage, Uli. In unserem Viererteam ist ja nun der langjährige Präsident, ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der da ja natürlich einen besonderen Blick drauf hat. Und das, was uns, der mich immer wieder darauf hingewiesen hat, und ich glaube, da hat er absolut recht, dieses permanente Kaputtreden und Kaputtmachen eigentlich aller Institutionen, das erzeugt schon einen dauerhaften Schaden. Also das Vertrauen in die Justiz, was wir in diesem Land hier haben, was in Amerika durch permanentes öffentliches Schlechtreden und einfach Behaupten von Quatsch, aber das bleibt natürlich irgendwo hängen. Also dieses Schlechtmachen aller Institutionen ist schon, aller demokratischen Institutionen, wird schon, glaube ich, schon einen dauerhaften Schaden haben und wird nicht kurzfristig zu reparieren sein. Und umso mehr müssen wir in Deutschland hier darauf aufpassen. Hier passiert ja das Gleiche. Ich meine, ich rede jetzt heute mit privatem Rundfunk. Ich selbst habe 25 Jahre für Bertelsmann mit großer Freude gearbeitet. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir einen erfolgreichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen. Auch der wird von Demokratiefeinden, es gibt also gute Gründe, ihn zu kritisieren, aber es gibt vor allen Dingen ganz viel propagandistische Gründe, ihn kaputtreden zu wollen. Und da müssen wir wirklich differenzieren zwischen, ich sag mal, ehrlicher Kritik, wo man sagt, okay, ihr müsst doch was anders machen, und dem grundlegenden Interesse aller unserer Institutionen, Vertrauen in das Parlament, Vertrauen in Politiker per se, Vertrauen in die Justiz, die Unabhängigkeit der Justiz, Vertrauen in private und öffentliche Medien insgesamt zu beschädigen. Das wollen leider sehr viele Akteure bei uns und in Amerika sowieso.
Aber jetzt gibt's ja diese Entwicklung weg von Wokismus, von Female Empowerment, von ESG-Kriterien. Trump spült das gefühlt irgendwie in ganz kurzer Zeit weg und es gibt so wenig Lamente dagegen. CEOs begehren eigentlich nicht so auf. Woran liegt das?
Ja, stimmt. Das ist ein bisschen erschreckend. Also ich habe ja inzwischen, wie soll ich sagen, auch einen recht breiten Blick auf die Wirtschaft und ich erlebe solche Unternehmen, die wirklich weitermachen wie bisher, weil sie tief davon überzeugt sind, nehmen wir mal das Thema Diversität, dass ein diverses Team zu besseren Ergebnissen führt. Und divers heißt jede Form von Diversität. Männer, Frauen, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Bildungshintergründe, was auch immer. Es macht die Dinge besser. In meinem gesamten Leben habe ich das immer erlebt. Du musst natürlich Diversität managen, aushalten und zu was Konstruktivem führen. Und das darf ja kein Selbstzweck sein. Also das sind die einen Unternehmen, dann gibt es die anderen Unternehmen, die das in Wahrheit schon immer als ein lästiges Beiwerk gesehen haben und irgendwie sich bunte Flaggen, Regenbogenflaggen auf irgendwo hingehisst haben oder auf ihre Werbekampagne geklebt haben oder wo der CEO von irgendeiner Kommunikationsabteilung dahin getreten wurde, dass er jetzt irgendwie mit ganz vielen Frauen da sich auf ein Foto präsentieren sollte, aber in Wahrheit war es ihm wurscht, die gibt's natürlich auch. Und die fühlen sich jetzt erleichtert, befürchte ich. Und da müssen wir alle, glaube ich, als Gesellschaft einfach da hingucken und aufmerksam sein und sagen, das kann es ja nicht sein. Wir wollen ja nicht zurückfallen in eine, ich sag mal, was denn, welche Zeit ist es denn? Steinzeit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht die Zeit, in der ich leben möchte.
Ja, Mittelalter gefühlt. Aber es gibt ja Umfragen, wonach auch junge Männer schon relativ machohafte Überzeugungen kommunizieren. Das ist ja schon erstaunlich. Kannst du dir das erklären? Warum das Pendel so mit voller Wucht zurückschlägt?
Erstens gibt es da viel Befeuerung durch digitale Medien, wo junge Männer auch, ich sag mal, Dinge gucken, Dinge konsumieren. Und man sagt, mein Gott, die werden wirklich was soll ich sagen, indoktriniert in eine Richtung. Das Zweite ist, ich glaube, der ein oder andere ist auch ein bisschen lost. Also weiß nicht richtig, wo er sich sehen soll und wird dort, und dort gibt's manchmal leichte Antworten in dieser Macho-Welt. Ich meine, bitte guckt euch Mark Zuckerberg an. Cage-Fight hat er sich vorgenommen mit Elon Musk. Und ich muss das jetzt mal so hart sagen. Ich habe gerade Fotos gesehen, sorry, das kann ich, glaube ich, jetzt hier wirklich mal sagen, von Jeff Bezos und seiner Frau in der Boxengasse in der Formel 1. Entschuldigung, das ist Vulgarität pur. Ich muss das mal so sagen. Das ist ein Vorbild für Jugend. Ich bin fassungslos. Und darüber müssen wir wirklich reden. Ich komme schon ganz schon ab vom Thema, wenn mich das so aufregt. Und dann, aber das muss ich auch sagen, wir Frauen, ich bin eine Frau in Führung. Natürlich hat es die ein oder andere Frau vielleicht auch übertrieben mit, ich sage jetzt mal, als Selbstdarstellerin auf LinkedIn. Ich glaube tief an den Spruch von Madeleine Albright. There's a special place in hell for those women who don't help other women. Also die gehören in die Hölle, die anderen Frauen nicht helfen. Und trotzdem ist da ja eine feine Linie. Nur weil du Frau bist, bist du auch nicht automatisch toll. Das müssen wir auch mal sagen. Da glaube ich, wird auch der ein oder andere an echt mal genervt. Also, und das muss ich auch aussprechen können, ohne dass ich sozusagen eine Antifeministin bin. Bin ich ja nicht. Ich bin also tief davon überzeugt, dass wir noch ein großes Diversitätsgap in Deutschland und in der Welt haben.
Ich habe schon vor 10 Jahren davor gewarnt, dass Donald Trump eine feindliche Übernahme der Demokratie plant und bin dafür in Talkshows von überwiegend Herren der Schöpfung als hysterisch und anderen Dingen betitelt worden. Es ging ja jetzt auch viel schneller und effektiver, als die meisten geglaubt hätten. Hier vor allen Dingen mit der Übernahme der demokratischen Institutionen. Und abgetan wurden meine Bedenken immer damit mit den Checks and Balances, die in den USA so gut funktionieren würden. Wie stabil sind deutsche Institutionen, wenn wir jetzt auch zum Beispiel Social-Media-Kampagnen aus Russland und anderen ausländischen Staaten, wenn die das befeuern, ist das in Deutschland eine Möglichkeit, dass die auch so schnell zerfallen wie hier in Amerika?
Du stellst sehr schwierige Fragen. Ich glaube, wir müssen aufpassen. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir eine stabile Demokratie haben, aber dass wir uns klar machen müssen, dass wir was dafür tun müssen, dass wir uns um sie kümmern müssen, dass wir uns alle engagieren müssen und dass wir eben, und deshalb so unsere Initiative für einen funktionsfähigen Staat, auch was dafür tun müssen, dass der Staat funktioniert. Das ist schon wichtig. Es ist sehr schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich keine Glaskugel habe. Ich glaube, wir müssen sehr aufmerksam sein und uns klar machen, dass es wirklich eine ganze Menge an Akteuren gibt und leider auch inzwischen Akteure, die eben auch großen Erfolg, muss man sagen, bei Wahlen haben, die grundsätzlich unsere Institutionen in Frage stellen wollen.
Wenn jetzt der ökonomische Druck weiter zunimmt und es gibt ja Ökonomen, die sagen, Gott, Deutschland tritt in diesem Jahr im besten Falle auf der Stelle, vielleicht schrumpft die deutsche Wirtschaft sogar und wie es weitergeht, weiß man auch nicht so wirklich. Könnte das eure Vorschläge der Initiative irgendwie ausbremsen, weil man sagt, man muss sich jetzt um die Rettung der Wirtschaft kümmern, oder ist es gerade dann besonders wichtig, eure Vorschläge umzusetzen?
Ja, das ist tatsächlich, das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung jetzt sozusagen in der Abwägung, was ist kurzfristig wichtig und was ist langfristig notwendig. Ich glaube, das widerspricht sich nicht, sondern du kannst jetzt Dinge kurzfristig machen. Du musst aber die Dinge eben auch langfristig ordentlich anpacken. Nehmen wir das Thema Infrastrukturpaket. Ist, glaube ich, bekannt, wie schwer es ist, am Ende in unserem Land komplexe Bauvorhaben umzusetzen, etc. Und dahinter verbergen sich ja ganz, ganz viele Dinge, die angepackt werden müssen. Und meine große Sorge ist, dass die Aufmerksamkeit der Politik oder dass Politik abgelenkt werden wird durch die realen Krisen, die außenpolitischen Krisen, hier die Ukraine, die womöglich fallen gelassen wird von den Amerikanern, etc., etc. All unsere großen Themen dieser Zeit, die absorbieren. Aber wir sollten, und das wünsche ich mir von dem aktuellen Kabinett, genauso damit absorbiert sein, die etwas, Uli, mühsamen Dinge, zähen Dinge. Wir reden über eine neue Art, wie man Gesetze macht. Boah, das ist, damit sich zu beschäftigen, ist jetzt nicht schick. Aufbrechen von Silokulturen innerhalb der Ministerien, ja? Vorleben eines anderen Mitarbeiters, das ist auch zäh. Ein Aufbrechen des Dienstrechts im öffentlichen Dienst, uiuiui, das ist auch nichts, was über Nacht geht. Und da gibt es viele Interessensgruppen, die erstmal per se was dagegen haben. Aber du musst das kraftvoll angehen und dazu brauchst du Energie, die wünsche ich allen. Ich glaube aber, dass allen klar ist, dass das wichtig ist, ja.
Wie hat denn der Kanzler und der Finanzminister reagiert?
Ja, du meinst der jetzige Kanzler. Alle hochkonstruktiv. Herr Merz hat unmittelbar nach unserer Präsentation in 3 Bundestagsreden gesagt, so wie die Initiative das vorgeschlagen hat, das müssen wir machen. Aber auch Ministerpräsidenten. Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg stellt sich in den Bundesrat in einer großen Debatte und sagt, genau diese Staatsreform brauchen wir. Herr Wüst hat es gerade wieder gesagt. Herr Linnemann hat das offenbar, was soll ich sagen, inhaliert. Aber auch die Politikerinnen und Politiker der SPD haben das sehr deutlich gesagt. Das war eigentlich, muss ich sagen, in der Form überraschend. Also, ja, das haben wir. Man fragt sich ja, wenn man so viel Arbeit investiert, was wird denn daraus? Das haben wir alles im Ehrenamt gemacht. Und dass am Ende das auf so viel Interesse gestoßen ist, das hat uns schon überrascht. Und ich glaube, was ganz gut war, das Ganze ist ohne Vorwurf. Wir sind ja keine Besserwisser von der Seitenlinie, sondern wir wissen ja, dass die Strukturen, die wir jetzt haben, das sind nicht das Versäumnis einer Regierung, sondern es sind Strukturen, die über Dekaden sich aufgebaut haben und wir jetzt einen Weg aufgezeigt haben, wie man den angehen kann. Und das ist, glaube ich, das Konstruktive. Und ich könnte wetten, dass ich das hier auch wieder erlebe, wenn wir über so etwas sprechen. Ich erlebe immer das Gleiche. Ich kriege so viel Feedback von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, mein Gott, endlich geht was konkret nach vorne, kommt aus der Oberfläche sozusagen ein bisschen ins Tiefere machen. Und das ist, glaube ich, ja, war ganz gut.
Du machst es ehrenamtlich. Du hast auch noch viele andere Engagements wie Aufsichtsratspositionen. Man merkt, du machst jetzt diesen Job auch mit sehr viel Leidenschaft. Woher nimmst du die Energie und warum machst du das? Du kannst ja auch sagen, ich brauche auch mal ein bisschen Ruhe und Zeit zum Ausspannen. Ich mache lieber mehr Freizeit. Warum hast du dir so ein großes Projekt vorgenommen?
Also ich bin da ja insofern ein bisschen reingerutscht, als dass ich mich einmal mit einem großen Projekt beschäftigt habe, von dem ich dachte, dass es besonders groß war. Der Zukunftsrat zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Im Vergleich zu diesem jetzt war es fast ein kleines Projekt. Insofern habe ich mich ein bisschen, ich sag mal, rangetastet, Sandra, an solche Form von Projekten und an diese Art des Arbeitens. Aber in Wahrheit, ganz ehrlich, ich habe profitiert von fantastischen Institutionen. Ich bin auf gute Schulen gegangen in Deutschland. Ich bin auch anfangs auf gute Universitäten in Deutschland gegangen. Ich habe profitiert davon, einem guten Gesundheitssystem. ich bin in einem Haus groß geworden, wo man irgendwie in einer guten dörflichen Struktur im Miteinander lebte. Meine Eltern waren und Großeltern waren Ärzte und haben irgendwie auch versucht, Gemeinschaft was zurückzugeben. Mir geht's gut. Ich habe hart gearbeitet im Leben und ich finde, ich habe die Möglichkeit, hier und da was zurückzugeben. Das klingt jetzt so pathetisch, ich meine das gar nicht so pathetisch. Ich will mich einfach nützlich machen. Und ich habe Politik und Geschichte studiert, bisschen Jura im Nebenfach, da lacht Andreas Voskuhle immer drüber und Thomas de Maizière, die beiden Juristen. Aber immerhin sind mir die Themen nicht ganz fremd. Und irgendwie fügt sich das in einem Kreis eigentlich wieder. Die Dinge kommen zusammen in meinem Leben und das ist insofern eigentlich ganz schön. Ja, und in Wahrheit, Sandra, was ganz Banales, es macht Spaß.
Wie geht's denn jetzt weiter mit eurem Zirkel? Also
ja, wir müssen dummerweise noch einen Hauptbericht anfertigen, Uli. Der wird jetzt natürlich nicht so einen großen Kavums haben. Ich würde sagen, die Hauptthemen sind in unserem Zwischenbericht drin. Aber wir haben natürlich viel Feedback bekommen, schlaues Feedback von allen möglichen Menschen, dass wir versuchen, hier und da einzubauen, als Replik sozusagen. Ja. Und insofern ist das jetzt noch unsere Hausaufgabe. Und wir wollen vor allen Dingen noch junge Leute, die an vielen Stellen Input uns gegeben haben, deren Input noch mit einbeziehen und die Dinge nach vorne treiben. Und dann, das werden wir dann im Juli dem Bundespräsidenten erneut übergeben.
Toll, Respekt.
Das klingt gut. Danke, liebe Julia, für deine Zeit und bis bald mal.
Danke euch beiden. Ciao.
Vielen Dank, Julia. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.